Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Folge Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner. Ja, und nachdem wir in den letzten Folgen etwas über Versorgungsthemen und viel Grundsätzliches über Sozialpsychiatrie und Beteiligung Betroffener gesprochen haben, soll es in der heutigen Folge wieder mehr um ganz therapeutische, konkrete Ansätze gehen, um ganz konkrete Dinge, was man tun kann, und zwar in einem sehr wichtigen Bereich. Heute geht es um Traumata. Was sind Traumata? Wer ist wann vielleicht von Traumatisierung betroffen? In welchen Situationen haben wir im beruflichen Alltag oder auch im privaten Alltag mit eigenen Traumata oder auch mit denen unserer Mitmenschen, mit Kollegen, Bekannten, Freunden, die vielleicht gegebenenfalls traumatisiert sind, zu tun? Dazu haben wir heute die Diplompsychologin Gisela Zurek zu Gast. Gisela ist eine erfahrene Trauma-Expertin und schon lange Jahre in einer Beratungsstelle tätig, an die sich Opfer von Gewalt und andere traumatisierte Menschen wenden können. Ja, hallo Gisela.
Hallo Gisela. Hallo Andreas, hallo Werner und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Mensch, zweite Mal, dass wir irgendwie heute was mit einem Online-Interview machen, oder?
Genau, wir schwimmen jetzt auf der Welle des Erfolges. Nachdem wir zwei Misserfolge hatten, das nicht geklappt hat, hat es ja letzte Mal erstmals mit Achim zusammen geklappt zum Thema Sozialpsychiatrie. Und auch mit Gisela hat es geklappt. Wir haben eine Verbindung, wir hören sie und wir nehmen das jetzt auch auf. Also wieder Corona-konform mit Distanz und einem Video-Interview. Also die Audioqualität könnte im Podcast ein bisschen schwanken. Das liegt dann an unserer Aufzeichnungstechnik. Aber dafür können wir weitermachen, trotz Lockdown und trotz Distanzen.
Mitten im Lockdown.
Mitten im Lockdown.
Und da haben wir die Gisela heute. Und Gisela, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen? Ich habe es gesagt, du bist eine Diplompsychologin, bist Trauma-Expertin und arbeitest in einer Beratungsstelle. Wie bist du dazu gekommen? Hast du schon immer in dieser Beratungsstelle gearbeitet?
Also über Umwege bin ich dazu gekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist es im Leben ja so, dass man, wenn man so rückwärts blickt, hat sich das alles ganz logisch entwickelt. Aber ich kann mich gut erinnern, als ich so selber vorwärts geblickt habe, überlegt habe, wo will ich arbeiten, was traue ich mir zu, da war mir das alles nicht so klar. Ich habe in Köln studiert und hatte das große Glück, also wenn man an das Konzept Zufall glaubt, war es dann eben auch zufällig, bei einem Professor in der klinischen Psychologie zu studieren, der das Feld Psychotraumatologie an die Uni Köln gebracht hat. Und da fängt es schon mit dem Wort an, was heißt das eigentlich? Es gibt ja viele Worte mit Psycho, ne? Also ich bin Diplompsychologin, ich trage schon in der Berufsbezeichnung. Und die beste Übersetzung oder Definition, die ich gehört habe, ist dann, also Seele, ne? Seele sind wir, wenn wir nicht Körper sind, sozusagen. Und der hat eben diesen Bereich seelische Wunden, Psychotraumatologie, die Lehre von seelischen Wunden, an die Universität gebracht. Das war gar nicht selbstverständlich. Also in der klinischen Psychologie kann man ganz viele Dinge studieren, da gibt es ganz viele Ausrichtungen. Und ich hatte eben das Glück und den Zufall, in die Psychotraumatologie zu kommen. Und habe mich dann in Projektarbeit wiedergefunden mit Kollegen, Kolleginnen zusammen. Haben wir die Nachsorge der Bundeswehr untersucht, die erstaunlich gut ist. Also da kann man natürlich immer was optimieren, aber die war zum damaligen Zeitpunkt, waren die gut aufgestellt. Und die ganzen Auslandseinsätze, die kamen noch auf die Bundeswehr dann zu. Und dann bin ich in so einen Arbeitskreis geraten, wo wir über viele Jahre europäische Projekte gemacht haben. Ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt, ob jetzt bei einem Notfall zum Beispiel Menschen mit Behinderung gleich gut versorgt werden wie Menschen ohne Behinderung. Das zielt so auf die Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention ab. Ich habe überlegt mit den Kollegen und Kolleginnen, haben wir eigentlich genug Notfallseelsorger und Seelsorgerinnen, die die Gebärdensprache sprechen, weil natürlich auch Menschen, die eine andere Sprache sprechen, weil sie Gebärden das Recht haben, in einer Schadenslage gut versorgt zu werden. und bin dann über den Weg eben auch in die Beratungsarbeit an verschiedenen Beratungsstellen gekommen und bin auch in einer Klinik, jetzt zu einem ganz geringen Anteil, aber über viele Jahre tätig gewesen und bin da so meinen Weg gegangen, der sich rückwärts gerichtet gut erklärt, aber vorwärts wusste ich auch immer nicht, wie es weitergeht.
Das ist schön, wie du das beschrieben hast. Das trifft so ein bisschen auch auf mich selbst zu. Ich finde auch, rückwärts gerichtet sieht das alles ganz logisch aus und ich sage immer, ich hatte das nie geplant.
Ja, das ist ja nicht spannend, wenn man sozusagen in der Gegenwart drin ist und man ja eh immer nie weiß, was sozusagen die Zukunft bringt. Ne? Ja. Aber jedenfalls hatte ich deinen Lebensweg so an ganz verschiedene Stellen zum Thema Trauma geführt, sodass du jetzt genau die richtige Expertin bist, uns das vielleicht einfach auch mal zu definieren. Was ist es, mein Trauma?
Und ich glaube, so hast du da schon so mit dem ersten Begriff so einen guten Anfang gemacht, weil wir reden ja immer vom Trauma und tatsächlich bezeichnet Trauma ja erstmal eine Wunde. Auch der Operateur spricht vielleicht von einem Polytrauma. Aber du hast schon ein bisschen konkreter gesagt, wir reden eigentlich über Psychotraumatologie oder über ein Psychotrauma, nämlich eine seelische Verletzung oder Verwundung, oder?
Ganz, ganz genau, ganz exakt. Und ich finde, das ist mit einer der wichtigsten Fragen vielleicht, die ihr heute stellt, dass man das wirklich gut definieren und abgrenzen muss. Der eine Grund ist, weil es na, vielleicht auch ein Stück inflationär gebraucht worden ist. Also alles, was schlimm war, war dann gleich Trauma. Und das hat zu so einer Hierarchisierung von Leid geführt, die keine gute Entwicklung ist. Also wenn ich ein Trauma habe, dann bin ich stark betroffen und alles andere ist irgendwie nicht so wichtig oder nicht so kompliziert oder nicht so leidvoll. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie beim Zahnarzt, wenn man da ins Wartezimmer geht. Das wäre so, wie wenn man von außen sagen würde, naja, hören Sie mal, Ihre Zahnschmerzen sind aber nicht so schlimm wie die Zahnschmerzen der Person, die neben Ihnen sitzt. Und da würden die Menschen auch sagen, nee, also Moment mal, das können Sie ja gar nicht einschätzen, wie viel Leid ich da gerade habe im Mund und sonst wo. Und so ist es mit dem Trauma auch. Man muss es gut abgrenzen und definieren, damit man nicht in so sinnlose Hierarchisierungen kommt, die am Ende keinen Menschen weiterhelfen. Das ist was Spezielles. Es hat schon immer im Übrigen auf dieser Welt gegeben, dass Menschen traumatisiert werden. Und es ist halt eine Erfahrung, also wenn ich es jetzt bildlich beschreiben würde, würde ich sagen, wir sind geboren worden mit einem Rauchmelder im Kopf. Und das ist relativ praktisch, weil immer wenn Bedrohung ist, geht dieser Rauchmelder an und dann passiert sofort ein System in uns, was anspringt, was ohne dass wir nachdenken müssen, dass wir überlegen, abwägen müssen, weil das alles viel zu viel Zeit kostet. Ein System springt an und das macht Flucht oder Kampf. Und übrigens auch in dieser Reihenfolge im Alltag sagen wir ja oft Kampf oder Flucht, aber biologisch sind wir so gepolt, dass wir erst fliehen, dann kämpfen. Mhm. Ne? Außer wir sind jetzt besonders gut im bestimmten Einsatz Berufen ausgebildet, also ich sag mal, so ein Kampftaucher der Bundeswehr ist da anders gepolt aus gutem Grund, ne? Oder so ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau ist auch anders ausgebildet und überwindet sozusagen diesen Reflex, aber ursprünglich sind wir halt auf Flucht und Kampf gepolt. Und jetzt gibt es aber leider Situationen im Leben, wo wir mit Flucht und Kampf nicht weiterkommen. Und dann kommen wir in so eine Art Zange, traumatische Zange, und dann erstarren wir und dann kommen ganz tiefe Gefühle von Hilflosigkeit, von Ohnmacht, Entsetzen. Und das macht dann eine tiefe innere Erschütterung, weil wir wirklich in einen Erfahrungszusammenhang kommen, der alles andere als alltäglich ist. Und das ist dann eine Erfahrung, die, selbst wenn die äußere Situation vorbei ist, wir werden uns ja gleich sicherlich auch darüber unterhalten, was sind das eigentlich für Situationen, aber interessanterweise, wenn die äußere Situation vorbei ist, und das sagen ja auch die Menschen in der Umgebung, die sagen dann, na, es ist doch schon so viel Zeit vergangen, es ist doch jetzt vorbei, fühlt es sich aber im Erleben gar nicht vorbei an. Und das kennzeichnet so eine traumatische Erfahrung. Die Menschen stecken da noch drin, in dem Schock, in der Todesangst, in der Erstarrung, in dem Zittern, in dem nicht weiter wissen, nicht reagieren können. Und das macht es so schwer, mit diesem Trauma umzugehen. Und deswegen wollen die meisten Menschen auch nichts damit zu tun haben, weil diese Gefühle so schwer sind und so schwer auszuhalten und mit umzugehen ist.
Das ist also so ein Kernmerkmal eines Traumas, dieses Persistierende, dass es sozusagen dieses natürliche Abklingen von Erinnerungen und Erfahrungen, die sonst so ist, dass das bei einem Trauma nicht da ist, dass das einfach bleibt.
Also wir gehen davon aus, dass es Selbstheilungskräfte gibt. Das zeigt sich eigentlich auch ganz gut so in der Studienlage. Wenn man so im großen Querschnitt guckt, dann sieht man, dass 3/4 der Menschen sozusagen ohne Probleme aus dieser traumatischen Erfahrung wieder herauskommen. Aber auch diesen Menschen geht es in der ersten Zeit schlecht dadurch. Ne? Weil natürlich es keine normale Alltagserfahrung ist und der Schreck sitzt mir noch in den Gliedern und lässt meine Knie noch zittern. Ich träume vielleicht schlecht und all diese Belastungsreaktionen, auf die wir vielleicht noch enger zu sprechen kommen. Und das Besondere am Trauma ist, dass es einfach Zeit braucht danach, damit es langsam abklingen kann. Wenn es bestehen bleibt in dem sozusagen in der Dramatik, dann ist es ein nicht bewältigtes Trauma. Ein Trauma, was ich bewältigen kann, klingt nach einigen Tagen und Wochen wieder ab.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das bei 3/4 der Menschen nach Studienlage so, dass die das bewältigen können, aber zumindestens, und das soll jetzt keine Wertung sein, 1/4 der Menschen, da klingt es nicht nach einer Zeit einfach ab, oder?
Das ist exakt so. Das ist so, wenn man es ganz grob mittelt, ne, und da sind natürlich Statistiken auch sozusagen schwierig miteinander zu vergleichen, aber ganz grob kann man sagen, dass 3/4 der Menschen ohne seelischen Schaden und ohne, dass dann eine seelische Störung, die behandlungswürdig ist, sich entwickelt. Ne, das ist dann eine Erfahrung, die ist Teil meiner Biografie. Also ich werde vielleicht auch noch Jahre später in bestimmten Situationen sagen, das ist mir jetzt aber sehr unangenehm, weil diese Situation mit etwas verbunden ist, was ich damals mal erlebt habe und da ist mir jetzt irgendwas zu nah oder zu schmerzhaft oder das macht mich wütend, das will ich jetzt nicht oder einfach auch ängstlich und das will ich jetzt nicht, aber ich kann es zuordnen, es ist ein Teil, das gehört zu mir und es ist quasi, wenn wir in dem Bild der Wunde bleiben, wie so eine Narbe, die ich dann in mir trage und manchmal berührt etwas diese Narbe, aber trotzdem kann ich mich ohne Einschränkung bewegen und bin auch wieder sozusagen mit mir, in mir und habe nicht das Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Ne, dass sozusagen dieser Kontrollverlust, den eben eine traumatische Situation bedeutet, ich kann nicht aus eigener Kraft eine solche Situation beenden und fliehen oder kämpfen. Dieser Kontrollverlust, der holt mich dann nicht mehr ein, sondern ich habe Strategien, damit umzugehen und bin sozusagen so stark wie vorher oder sogar auch stärker als vorher. Aber für manche Menschen entwickelt es sich nicht so günstig und die haben dann tatsächlich auch bis hin zu, dass ich also behandlungswürdige psychische Störungen entwickeln und die brauchen dann auch wirklich professionelle Hilfe.
Und das wäre dann die posttraumatische Belastungsstörung? Ist das jetzt richtig gefolgert, dass man sagt, bei diesem Viertel, die da, oder haben die alle eine posttraumatische Belastungsstörung? Nee, aber die anderen haben ja keine Störung. Also die mit der Narbe,
exakt,
die ein bisschen wetterfühlig ist, wo man nochmal merkt, da ist noch was, aber ich habe das in Kontrolle, ich kann das zuordnen. Das sind die 3/4 und das 1/4 entwickelt eine posttraumatische Belastungsstörung, die haben da noch keine Kontrolle drüber und die sind dem gefühlt immer noch ausgeliefert. Das überwältigt die immer noch auch nach einer langen Zeit, vielleicht wenn eine bestimmte Situation wieder ähnlich ist oder so.
Genau, also alles vollkommen richtig, wie du das zusammenfasst. Nur muss man an der Stelle einen Schritt weitergehen. Man muss sich klar machen, dass die posttraumatische Belastungsstörung, die ist ja so in den 80er Jahren definiert worden. Also seitdem können Psychiater und Behandler das überhaupt erst diagnostizieren. Die ist im Kern ein Kriegssyndrom. Also die ist entwickelt worden an den schwersten Symptomen von Frauen und Männern, die im Vietnamkrieg gekämpft haben, die zurückgekommen sind in eine amerikanische Gesellschaft, die sie auch eher abgelehnt hat, ne? So aufgrund eben der Kriegshandlungen. Das war ja ein Krieg, der die ganze Gesellschaft damals auch sehr polarisiert hat und die sind uns nicht uneingeschränkt unterstützt worden. Und die posttraumatische Belastungsstörung ist tatsächlich ein Syndrom. Es ist die prominenteste Traumafolgestörung, aber es gibt viele Menschen, die traumatisiert sind, sozusagen anders, aber genauso stark traumatisiert sind, zum Beispiel durch häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, die aber dann mit der Beschreibung der posttraumatischen Belastungsstörung eigentlich nur unzureichend beschrieben werden, sondern es gibt andere Diagnosen und wir hoffen da sehr, dass in dem neuen Klassifikationssystem, also das Handbuch, nach dem Behandler auch dann eine Störung vergeben können, da steht also drin, was eine Depression ist und so weiter, steht auch drin, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist und dass die zukünftig mit der neuen Auflage dieses ICD-10, nämlich das ICD-11, auch andere Syndrome, nämlich zum Beispiel die komplexe posttraumatische Belastungsstörung vergeben können und die hat dann andere Symptome, die ist nicht so sehr an einem Kriegssyndrom orientiert, sondern daran orientiert, dass Menschen durch andere Menschen absichtlich geschädigt werden. Und das ist tatsächlich etwas anderes, wenn ich das erleide oder wenn ich sogar noch wiederholt erleide, als wenn ich Opfer werde, weil ich gesehen habe oder vielleicht sogar beteiligt war, wie ein sehr schwerer Verkehrsunfall passiert. Ja, ich bin jetzt nicht, habe ich eben schon gesagt, an der Stelle, dass ich das menschliche Leid hierarchisieren will, das eine sei schlimmer oder weniger schlimm, sondern ich bin an der Stelle, dass wir uns die Mühe machen zu verstehen, es passieren dann unterschiedliche Dinge und es braucht dann auch unterschiedliche Hilfe und unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützung an die Hand, damit ich damit umgehen kann, weil wegmachen kann ich es ja leider nicht mehr. Ich muss jetzt damit umgehen und das ist die Schwierigkeit.
Sehr schöner Hinweis auch, dass wir quasi, jetzt kann ich besser verstehen, warum man vielleicht auch von Traumafolgestörungen spricht. Ja. Ne? Weil wir können jetzt quasi mal unterscheiden, es gibt halt diese offiziellen ja, Diagnosen im Katalog und da gibt es diese posttraumatische Belastungsstörung, die schön beschrieben ist, aber Traumafolgestörungen, habe ich jetzt verstanden, können auch ganz andere Ursachen haben als Krieg natürlich und damit natürlich auch eine andere Folgen haben und müssten vielleicht auch anders beschrieben werden. Das heißt, es gibt also ein Viertel an Menschen, die haben Traumafolgestörungen.
Exakt, das ist genau richtig ausgedrückt und da denke ich zum Beispiel an Menschen, die dann sozusagen, also in der ersten Phase würde man eben eine akute Belastungsreaktion erleben. Das sind so die ersten Stunden, wo man vielleicht wie im Schock ist und durcheinander ist und vielleicht auch eine Distanz zu dem Ort braucht, wo was geschehen ist und erste psychosoziale Unterstützung braucht. Und dann kommt eben eine Phase, wo wir tatsächlich keine Diagnose vergeben, außer vielleicht eine Anpassungsstörung. Also die jetzt so psychiatrisch bewandert sind, wissen, dass man mit einer Anpassungsstörung auch in den ersten 4 Wochen nach einem potenziell traumatischen Ereignis jemand diagnostisch beschreiben kann, wenn es zum Beispiel darum geht, dann auch Behandlung schon anzubieten. Und erst ab 4 Wochen könnte man eine posttraumatische Belastungsstörung dann klassifizieren, aber was wir viel häufiger haben, ist, dass wir dann Menschen haben, die eine Depression entwickeln, eine Angststörung entwickeln, durch den schädlichen Gebrauch von Suchtmitteln eine Abhängigkeitsstörung entwickeln und dann würden wir sagen, die ist eben Trauma induziert. Ne? Da muss man sozusagen dann auch beides behandeln. Wenn ich die Depression behandle, dann muss ich antidepressiv behandeln. Aber wenn das Ausdruck ist, sozusagen die Folge des Erlebens einer potenziell traumatischen Situation, dann muss ich gleichzeitig auch Traumatherapie anbieten. Ich muss dann quasi beides anbieten können, weil das eine mit dem anderen verbunden ist. Also an der Stelle wird sozusagen die Ursachenfrage, die Ätiologie in der Psychiatrie oder in der Behandlung, in der Psychotherapie ganz wichtig. Und das haben wir ja bei vielen Störungen gar nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern wir gehen von dem Punkt aus, was ist jetzt gerade das größte Problem und behandeln da ja auch sehr erfolgreich. Aber bei Trauma muss man tatsächlich immer mitdenken, wodurch ist das entstanden und wie ist es dann weitergegangen und wo stehen wir jetzt? Das heißt, ich muss über den Verlauf und über die Zeitachse denken.
Ich finde es eine ganz tolle Definition. Wir haben es schon ganz viel auseinandergehalten. Mir ist jetzt mir eigentlich ist klar, was man sozusagen voneinander unterscheiden muss und nicht in einen Topf werfen sollte. Ich würde mal sagen, was ich jetzt verstanden habe, es gibt ein auslösendes Lebensereignis, ein Ereignis, ein Unfall, irgendwas Schlimmes, was passiert ist, was entweder einmal passiert ist oder aber auch eine Summe von Ereignissen, wo irgendjemand dauerhaft gequält, gemobbt, missbraucht wird in der Familie. Auch das würdest du ja dann als eine wiederholte Traumatisierung bezeichnen und nochmal unterscheiden von der einmaligen, von dem einmaligen Traumaereignis. Und dann ist das, was sozusagen auf der Seite des Menschen, der es erleidet oder die es erleidet, das wäre die Traumatisierung. Aber eine Traumatisierung muss nicht bleibend sein, muss auch keine bleibende Traumafolgestörung nach sich ziehen. Da gibt es diesen 4-Wochen-Zeitraum, wie ich jetzt gelernt habe. Und bei den Traumafolgestörungen gibt es nicht nur die klassische posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, sondern wenn unterschiedliche Störungen denkbar sind bei der PTBS, würdest du sagen, gibt es zwei Arten, oder sollte man in neueren Klassifikationssystemen zwei Arten unterscheiden, eine posttraumatische Belastungsstörung nach einem einmaligen Ereignis oder eben nach Lebensphasen, wo man wiederholt traumatisiert wurde. Aber eben auch ganz andere Störungen können die Folge sein. Wahrscheinlich Suchterkrankungen, Angststörungen, Depressionen, wie ich finde, aus meiner eigenen Erfahrung, ich glaube auch Schmerzstörungen, dass Leute sich am ganzen Körper so Schmerzen empfinden könnten, meines Erachtens vielleicht auch eine Traumafolgestörung sein.
Ja, ja, da gibt es viele Befunde zu und da wird auch immer mehr der Fokus hingerichtet, weil sozusagen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung man tatsächlich sehr lange auch bei dieser psychiatrischen Idee war und auch den psychotherapeutischen Ideen. Und man hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit auf den Körper gelenkt. Und wenn ich ein solches Ereignis erlebe, einfach oder wiederholt, dann ist es ja nicht mein Geist alleine oder mein Gefühl alleine, was auf diese schockierende Situation einwirkt, sondern und das erlebt, sondern das ist ja auch der Körper, der reagiert. Also ich erlebe ja, wie ich vielleicht schweißnass werde, wie die Knie zittern, wie das Laufen mir versagt ist, wie ich mich plötzlich gar nicht bewegen kann, mir gar nicht erklären kann, warum ich mich nicht bewegen kann oder Dinge auch unscharf sehe. Ne? Also da passieren auch sehr körpernahe Phänomene, die alles sehr gute Schutzreaktionen sind. Und in den modernen Konzepten wird auch immer mehr der Körper mitgedacht, weil der eben entscheidend mithelfen kann, wieder in die Erholungsphase zu kommen. Und was auch eine Folge ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass gerade beim Erleben von Traumatisierung wir sozusagen nicht nur den Flügel der wo wir sozusagen über Pathologie nachdenken. Wir haben nicht nur diesen Flügel, sondern wir haben auch den Flügel von Wachstum. Und das erzählen die Menschen ja auch, dass sie sagen, das, was mir da passiert ist, das habe ich mir so nicht ausgesucht und das wünsche ich auch keinem Menschen, das so zu erleiden. Aber ich habe dadurch doch eine Menge in meinem Leben verändert und da sind Dinge nochmal mir klarer geworden, weil es lag alles in Schutt und Asche. Ich musste neu sortieren und dann habe ich das Haus meines Lebens eben auch ganz neu und anders wieder aufgebaut und das hätte ich so quasi in der Komfortzone, in der ich sonst gelebt habe, gar nicht getan und ich habe heute einen Gewinn dadurch, eine spezielle Reifung dadurch erfahren und auch das berichten die Folge, das ist eine Folge von Traumatisierung, eine sogenannte posttraumatische Reifung, wobei der Begriff kontrovers auch diskutiert wird. Der geht auf bestimmte Konzepte zurück. Diese Konzepte werden kontrovers diskutiert, aber der, wenn wir sozusagen auf die Ebene gar nicht gehen, sondern so einen Schritt zurücktreten, gibt es erstaunlich viele Menschen, die sagen, es ist ein harter Weg, aber eben ein Weg in meinem Leben gewesen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die ich ohne dieses Erleben nicht getan hätte. Und ich habe da einen großen Gewinn für mein Leben, für meine Persönlichkeit, für das, was ich arbeite, für das, wie ich mit Beziehungen umgehe, daraus entwickelt. Also Reifung ist auch ein großes Thema bei Traumatisierung.
Da machst du ja so ein bisschen Mut eigentlich, wenn man, also ich habe so, mein Bild ist ja auch so, dass Trauma vielleicht auch erstmal zu so Vermeidung und Rückzug führt, dass Menschen bestimmte Situationen vermeiden oder soziale Kontakte, was ja, unser Podcast heißt ja Psychiatrie im Alltag und wir versuchen ja immer so auch zu gucken, was hat das so konkret für eine Folge. Mein Gedanke ist halt eher tatsächlich, dass viele sich dann auch ein Stück zurückziehen und vielleicht auch soziale Situationen meiden. Und das ist ja eher von Nachteil, also weil das ja sehr bedeutsam ist, dass wir vielleicht auch aktiv teilhaben, dass wir soziale Kontakte haben. Das kann ja auch sogar für die Traumabewältigung sinnvoll sein. Und ich habe so den Eindruck, du machst auch ein bisschen Mut, dass man sich diesem schweren Prozess der Traumabewältigung stellen sollte, weil häufig auch am Ende tatsächlich noch etwas ja, Positives als Ergebnis rauskommen kann.
Ja, und ich würde vielleicht das, was du gesagt hast, gar nicht so, also du hast ja so in einer Entweder-Oder-Form gesprochen und aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, also die vielen Menschen, die ich so kennenlernen durfte, da habe ich eher gelernt, dass es eine Sowohl-als-auch-Erfahrung ist. Also es macht Sinn, sich zurückzuziehen. Es macht Sinn, Dinge, die vielleicht üblicherweise zu mir gehören, die meiner Neigung entsprechen, die ich wirklich gerne gemacht habe, eine Zeit lang auszusetzen, weil ich es mir nicht zutraue, weil es mir nicht gefällt, weil es mir Angst macht. Also natürlich, das ist so. Und es macht aber auch gleichermaßen Sinn, wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich Kontakt wünsche, wenn ich mir wieder anfange, was zuzutrauen, mir zu überlegen, wo fange ich denn an, wo gehe ich raus, wie baue ich das auf, dass es so zu mir passt. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich völlig von Menschen zurückzuziehen. Es macht aber auch keinen Sinn, ich sage jetzt mal ganz extrem, 24 Stunden eigentlich nur über diese Ereignisse nachzudenken, darüber zu grübeln und im Alltag auch nur darüber reden zu wollen. Ne? Also sowas wie 24 Stunden Traumabewältigung kennen wir eben auch nicht. Und deswegen ist quasi beides gut, selber zu entscheiden, wo will ich lieber allein sein und mich zurückziehen und Dinge anders machen und wo will ich wieder anknüpfen an das, was sozusagen die frühere Normalität bedeutet hat und wo will ich mich auch wieder mit Menschen verbinden oder mit Hobbys, mit Interessen verbinden. Und da kann man sich selbst auch überraschen lassen, also ne, dass man vielleicht Dinge an sich kennenlernt, die hätte man so nicht kennengelernt. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Ringen darum, dass man den Wunsch hat, es möge alles wieder einfach normal sein. Und das kann wahrscheinlich jeder von uns gut verstehen. Das wünschen wir uns alle. Und wenn die Dinge so verrückt sind, ne, also das ist ja etwas, was Menschen auch sagen, ich bin verrückt geworden, weil alles so durcheinander ist und ich bin gar nicht mehr ich selbst in vielen Teilen. Ne, und das muss ich eben mit viel Zeit, Geduld, aber auch mit einer großen Freundlichkeit sich selbst gegenüber so allmählich wieder zurechtrücken. Und da kann sein, dass es Phasen gibt, da will ich echt alleine sein und da will ich nicht drauf angesprochen werden. Und dann gibt es Phasen, da bin ich enttäuscht, wenn man mich nicht drauf anspricht. Und da wünsche ich mir, dass ich mich austauschen kann. Ne, und dieses Hin und Her und das Gleiche beidermaßen wichtig ist, das muss ich natürlich selber signalisieren. Also das können andere so von außen oft nicht wahrnehmen. Da gibt es dann auch viele Enttäuschungen. Ne, wieso nimmst du mir immer Sachen ab? Ich will das selber machen. Oh, Entschuldigung, ich dachte, so helfe ich dir. Und dann, wieso lässt du mich so allein im Regen stehen? Ne, ich schaffe das alleine nicht. Oh ja, gestern sollte ich nicht helfen. Ich wusste nicht, dass ich heute helfen darf. Also das sind natürlich dann so Abstimmungsprozesse, die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Ne? Aber beides gehört dazu. Ich will allein sein, ich will mit mir sein und ich will mich mit anderen wieder verbinden.
Das sind interessante Aspekte, die auch vielleicht in der Behandlung, in der Bewältigung eine wichtige Rolle spielen. Was mich noch interessiert, ist speziell dieses Alltagsthema. Woran merke ich denn, dass sozusagen Mitmenschen von mir vielleicht bestimmte Verhaltensweisen zeigen, die vielleicht auf ein Trauma zurückzuführen sind? Ich selber hatte damals vor vielen Jahren eine Oma und bin teilweise bei meiner Oma aufgewachsen und die ist, wie ich aus heutiger Sicht erkennen muss, sicher kriegstraumatisiert gewesen, ist mit mir immer in den Keller geflüchtet, wenn er Gewitter nahte, wie als kleines Kind. Ich konnte es damals gar nicht zuordnen. Oder würde aus heutiger Sicht sagen, dass sie sozusagen als Kriegsgenerationsfrau eben durch die Kopfangriffe traumatisiert war und dann vielleicht ein besonderes Verhalten an den Tag gelegt hat. Gibt es da so Hinweise, so bestimmte Verhaltensbesonderheiten an Kollegen oder an Klienten oder an Maßnahmeteilnehmern, wo man oder wenn man was man vielleicht einem Arbeitsamtsberater sagen könnte, woran man erkennt, dass vielleicht Verhaltensweisen auf eine Traumatisierung oder auf eine Traumafolgestörung zurückzuführen sind?
Naja, im Kern sind diese Verhaltensweisen ja immer dann auch Schutzreaktionen. Also da kommt eine Angst, die durch etwas ausgelöst ist in der Gegenwart und die verbindet sich eben mit dieser frühen traumatischen Angst. Und dann bin ich plötzlich in einer Situation, wo ich vielleicht nicht mehr gut unterscheiden kann, was ist die Gegenwart und was ist die Vergangenheit. Ne? Es lässt sich ja so im Gespräch immer so ganz leicht auseinanderdröseln. Aber wenn ich so drinstecke und das erlebe, dann ist mir manchmal gar nicht klar, in was stecke ich denn da gerade. Insofern, wenn Menschen spezifische Angstreaktionen zeigen, die doch nah an so existenziellen, also an so Todesängsten sind, also Menschen, die zum Beispiel unter Panikattacken leiden. Ne? Nicht jede Panikattacke bedeutet Traumatisierung, aber Menschen, die traumatisiert sind, leiden häufig unter Panikattacken. Dann gibt es im Außen einen Reiz, einen sogenannten Trigger, der löst dann in dem Menschen diese Angstreaktion aus, weil sozusagen der Rauchmelder im Gehirn meldet, das ist so ähnlich wie damals und jetzt passiert auch wieder das gleiche Schlimme wie damals. Das kann sein, dass Menschen misstrauischer sind, als wir es so erwarten würden. Das sind eben Menschen, die insbesondere durch andere Menschen traumatisiert worden sind und die so im Leben gelernt haben, ich bin lieber vorsichtig und ich halte Abstand und ich lasse nicht zu, dass Menschen mir so nahe kommen, weil gerade Menschen, die mir nahe kommen, die verletzen meine Grenze, die verletzen mich, dem bin ich dann ausgeliefert. Also so ein Misstrauen, was vielleicht sehr hartnäckig ist und was mich als helfende Person irgendwie irritiert, weil ich so denke, ich mache doch alles richtig, es ist doch alles klar. Und dann bin ich so irritiert, dass jemand so hartnäckig doch misstrauisch ist. Und auch wenn wir in Situationen geraten, wo wir so in ein Thema reinkommen, dass wir so kontrolliert werden oder dass der andere so viel Kontrolle braucht. Ne, das kann sein, also so in Alltagssituationen, dass die Stühle, auf denen wir Platz nehmen, weil wir uns miteinander austauschen, die stehen irgendwie zu eng oder dass jemand möchte nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen. Ne, Traumatisierte finden das sehr unangenehm, weil sie quasi diesen Fluchtimpuls dann gar nicht so haben können. Dann haben sie das Gefühl, da ist wieder so ein Fluchtweg gesperrt. Ne, wir merken das manchmal im Alltag gar nicht oder es hat gar keine Bedeutung, wo eine Tür ist. Für Traumatisierte hat es eine große Bedeutung, dass sozusagen der Fluchtweg, der potenzielle, frei ist. Also die gucken schon sehr genau, wo sie sitzen oder auch, dass nicht zu viele Menschen körperlich zu eng kommen. Das heißt, Situationen in Räumen, wo viele Menschen sind, werden häufig sehr unangenehm erlebt und das ist dann manchmal schwierig zu vermitteln, weil man vielleicht im Kern gar nichts gegen diese Menschen hat. Man will gerne ins Theater gehen, man will auch gerne ins Kino gehen, aber man merkt dann beim Betreten schon im Kassenbereich, ne, das ist ja für uns alle im Moment Fiktion, weil wir alle gar nicht in der Situation sind, wieder ins Kino gehen zu können, aber ne, man merkt dann schon, das ist mir echt zu nah und das kriege ich hier gar nicht kontrolliert und Fluchtweg ist irgendwie auch nicht offen, dann halte ich das einfach nicht aus. Ne? Und das sind so irritierende Verhaltensweisen. Das kann auch sein, dass ich was im Fernsehen gucke oder in der Zeitung, in einer Geschichte lese und da steckt irgendetwas drin, was mich so nah an die eigene traumatische Erfahrung erinnert, dass es plötzlich wieder so aufsteigt in mir. Und für jemand anders war das eine ganz normale Geschichte, ein ganz normaler Fernsehfilm, ein ganz normaler Buchbeitrag. Ne? So.
Prima, ich glaube, da hat man so ein paar Ideen, woran man das gut merken kann. Also so existenzielle oder lebensbedrohliche Angst in so einer Situation oder Misstrauen, wo man vielleicht als Helfender oder als Partner oder als Mitmensch denkt, eigentlich ist die Situation gar nicht so lebensbedrohlich oder die Angst passt nicht zu der Situation aus der anderen Einschätzung heraus. Das könnten so Hinweise sein. Jetzt würde ich, auch weil wir so ein bisschen mit der Zeit schon wieder Richtung Ende kommen, wenn man so sagt, ja, so drei Viertel, die schaffen es eigentlich, das selber zu bewältigen, bleibt ja noch so ein Viertel, die das vielleicht nicht selber schaffen. Und wenn ich jetzt hier Zuhörer bin und denke so, ah, ich habe schon viel probiert, aber ich komme aus der Nummer irgendwie nicht alleine raus. Jetzt haben wir ja dich auch als Fachfrau, die in einer Beratungsstelle arbeitet. Wenn ich Hilfe brauche oder jemanden kenne, der Hilfe braucht, ja, an wen kann ich mich denn da gut wenden?
Also mittlerweile sind wir so gut aufgestellt, da hat sich nämlich wirklich viel, viel entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sozusagen Hausärzte und Hausärztinnen gute Ansprechpartner sind. Dann gibt es Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, die speziell für Traumabehandlung ausgebildet sind. Das heißt, da muss ich mir leider die Mühe machen, dass ich dann da auch aktiv nachfragen muss, ob jemand für eine Traumabehandlung ausgebildet ist, ne? Dass ich da nicht sozusagen falsch oder fehlbehandelt werde.
Oder umgekehrt, ich kann auch sagen, ich darf da nachfragen. Also wenn ich mir einen Psychotherapeuten suche, ist es sinnvoll, dann wirklich auch ganz bewusst danach zu fragen, ob jemand da eine besondere Qualifikation hat. Das ist erlaubt und sinnvoll.
So. Genau, das ist erlaubt und sinnvoll und es macht deutlich, dass ich mich aktiv darum kümmere, das in die richtige Bahn zu lenken. Also es würde kein Therapeut das als Bevormundung oder irgendwie als unschicklich empfinden. Da wird eine Frage gestellt, da zweifelt wohl jemand an meiner Qualifikation, sondern das ist eine Frage, so wie man bei Fachärzten auch fragt, ob jemand für bestimmte, ne, im somatischen Bereich, also wenn ich was am Herzen habe, dann bin ich jetzt bei einem Knochenarzt auch nicht irgendwie so ganz richtig aufgehoben, ne? Und da muss man so durch die Fachärzte durch, bis ich beim richtigen Facharzt bin, der mein Problem erkennt. Und insofern kann man das einfach in Psychotherapie, auch im ärztlichen Bereich, die Menschen fragen, ob sie sich damit auskennen. Die meisten müssen tatsächlich eine weitere Qualifikation dafür machen. Also man lernt einiges schon in der Grundausbildung, wenn man zum Beispiel Psychiater wird oder Psychotherapeut, ärztlicher, psychologischer Psychotherapeut wird. Aber es macht tatsächlich Sinn, danach noch weitere Verfahren speziell zu lernen. Und im Grunde machen das auch die Menschen, die sich dann Traumatherapeut nennen, dass die noch mehr investieren und noch weitere Verfahren lernen. Und dann gibt es ganz gute Traumaambulanzen. Das ist so das System, wo man schnell andocken kann, wo man schnell Unterstützung bekommt. Da gibt es hier in der Region, also wenn wir mal in Nordrhein-Westfalen sind, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und in Köln, also zwei Landschaftsverbände, die so ein bisschen die Region in NRW aufteilen. Und man kann bei beiden anrufen oder auf die Webseite gehen. Da gibt es eben die Liste der Traumaambulanzen. Da ist auch gekennzeichnet, ob die für Erwachsene oder für Kinder und Jugendliche zuständig sind. Und das sind Stellen, wo man sich, wenn man zum Beispiel Gewaltopfer geworden ist, sich in der akuten Phase noch melden darf und wo man auch ganz zeitnah Gespräche bekommt. Es gibt mittlerweile auch Krankenhäuser, psychiatrische Krankenhäuser, zum Beispiel in Krefeld, in Bielefeld. Es gibt Rehabilitationskliniken, zum Beispiel in Ahrweiler, aber auch in vielen anderen Gegenden, die sich wirklich auf das Thema spezialisiert haben. Und wenn man sozusagen zur eigenen Gesundheitskasse geht und sagt, ich brauche da eine spezielle Hilfe und könnt ihr mir eine Liste geben von speziellen Krankenhäusern, Reha-Krankenhäusern oder auch ambulanten Behandler, Behandlerinnen, dann ist die Gesundheitskasse sicherlich auch ein guter Ansprechpartner oder die Psychotherapeutenkammer, weil da auch immer Informationen hinterlegt sind, was ist jetzt wirklich die Kernkompetenz und kennt sich jemand mit Trauma aus.
Also ich kann als Google-Begriff schon mal Traumaambulanz eingeben und den Ort oder die Region und ich kann mich auch an die Krankenkasse oder Gesundheitskasse wenden oder an die Psychotherapeutenkammer und die helfen mir dann auch vielleicht eine geeignete Unterstützung zu finden.
Ja, ganz erstaunlich, wie sich dieses Gebiet, wenn du sagst, es hat sich seit in den 80er Jahren bei Vietnam-Soldaten erstmalig überhaupt etabliert, diese Disziplin, wie viel, wie das differenziert ist heutzutage schon, was es alles für Möglichkeiten gibt.
Und es hat sich tatsächlich dadurch differenziert, dass es eben Menschen gab, die eine Traumatisierung bewältigen mussten und die sozusagen nicht nur für die eigenen Rechte, sondern für die Rechte aller gekämpft haben. Also es gibt ganz starke Selbsthilfeverbände, die sich dafür eingesetzt haben. Uns ist Schaden entstanden, zum Beispiel Menschen, die einen Terroranschlag überlebt haben. Und wir brauchen Nachsorge, aber diese Gesellschaft als solche muss sich darum kümmern, Menschen nach Terroranschlägen eine Nachsorge zu ermöglichen. Es ist sozusagen nicht ein privates Moment, ich bin jetzt Opfer von einem Terroranschlag, also muss ich mich selber kümmern, sondern es ist eine Aufgabe von uns allen als Gesellschaft und wir gewinnen viel dadurch, weil wir eben Menschen in unsere Gesellschaft zurückintegrieren können, die ganz besondere Stärken und ganz besondere Erfahrungen gemacht haben. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft insgesamt sehr stärken kann. Also wenn man in die Kunst guckt, also diejenigen, die jetzt zuhören, die gerne in Museen, in Kinofilme oder gerne in die Buchhandlung, in die Bücherei gehen, üblicherweise. Es gibt ganz viele Werke, die sich mit der Bewältigung von Traumatisierung auseinandersetzen. Die Bilder von Frida Kahlo stellvertretend jetzt genannt. Und man sieht, welche Kräfte und welche Fähigkeiten Menschen entwickeln, die dann uns als Gesellschaft zugutekommen.
Das ist eigentlich, ein tolles Schlusswort. Genau, das wollte ich auch sagen. Ein tolles Schlusswort. Und du hast auch noch mal eigentlich noch weitere Perspektiven zum Thema aufgemacht. Einmal das Thema auch durchaus zu sagen, das ist auch ein politisches Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema, aber es ist auch ein Thema, das sich in Kunst und in kreativer Szene zeigt, sodass wir quasi nochmal ein weites Feld aufgemacht haben. Und ja, das ist ein gutes Schlusswort, dir zu danken. Wir sind wie immer ein bisschen über der Zeit, weil es so interessant war, aber es war auch so gehaltvoll. Also ich nehme ganz viel Fachwissen mit, ich nehme ganz viel neue Ideen mit und ich glaube, man kann auch so selber mitnehmen, wo man weiterführende Hilfe oder auch weiterführende Informationen bekommen kann. Von daher ein ganz lohnenswerter Plausch von uns dreien. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass unsere Zuhörer das als lohnenswerten Plausch mitnehmen. Wir versuchen das ja immer als Inspiration zu machen, gar nicht als Lehrstunde oder dass man irgendwie das so abschließend bespricht. Dafür sind die 30 Minuten, oft wären es ja 40 wie heute, eher sogar zu knapp. Aber dass man sich dem Thema vielleicht widmet oder auch vielleicht sieht, wie man das Thema für sich weiter bearbeiten kann, egal ob man Betroffener ist oder vielleicht Profi.
Oder vielleicht auch einfach nur interessierter Bürger, weil diese Idee vielleicht sozusagen mal die Bilder von Frida Kahlo unter diesem Aspekt zu betrachten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Gisela, für diese Inspiration, für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank für die nette Zeit zusammen. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Super, Dankeschön. Ja, herzlichen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ihr wisst ja, wenn euch der Podcast gefällt, macht es Sinn, den vielleicht zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Etwa alle 4 Wochen machen wir eine Folge zu einem Thema, Psychiatrie im Alltag. Diesmal war es das Thema Traumata oder eigentlich, wie am Anfang schon gelernt, Psychotraumata, um das nochmal so richtig schon so zu verstärken auch. Und danke nochmal fürs Zuhören und wir hoffen, dass euch unser Podcast gefällt und ihr Denkanstöße mitnehmt. Danke. Tschüss.